Die Überschrift von Vorlesung Nummer 10 lautet Laurent Rein und die mögliche Entwicklung von Funktionen in solche Laurent Rein. Um nochmal sich mit den Begriffen vertraut zu machen, gehen Sie zurück auf Seite 107, letzte Seite der vorigen Vorlesung. Da wird der Begriff der Laurent-Reihe allgemein erklärt. Was hat man? Bei einer Laurent-Reihe eine Entwicklungsmitte Z0 aus den komplexen Zahlen und eine Koeffizientenfolge AK mit dem Unterschied, dass der Index K jetzt die ganzen Zahlen durchläuft. Mit diesen Daten bildet man, wie auf Seite 107 Mitte aufgeschrieben, die sogenannte zunächst formale Laurent-Reihe, die Summe von minus unendlich bis plus unendlich, AK mal Z minus Z0 hoch K. Und das wird definiert als ja, zwei Anteile, der sogenannte Regulärteil oder Nebenteil der Entwicklung. Da fasst man alle Koeffizienten mit Index größer gleich 0 zusammen, also summiert von 0 bis unendlich, AK Z minus Z0 hoch K, plus dazu der Hauptteil, der sozusagen Auskunft gibt über das singuläre Verhalten, die Summe von 1 bis unendlich, aber jetzt a minus k, z minus z0 hoch minus k. Da tauchen also nur negative Exponenten auf. Zunächst eine formale Definition, Vorstellung, ja, Ausdehnung von dem, was man für Potenzreihen gemacht hat. Und die erste Frage auf Seite 108, die Frage natürlich, wie steht es mit der Konvergenz? Wann und wo, für welche z konvergiert eine solche Laurent-Reihe? Und da ist es natürlich, wie in der Definition auch, zweckmäßig, sich Nebenteil und Hauptteil separat anzuschauen. Punkt 1, der Nebenteil, das ist offensichtlich eine normale Potenzreihe. Man summiert von 0 bis unendlich. Vorfaktoren ak und dann z minus z0 hoch k. Und wir wissen, dann gibt es einen wohl definierten Konvergenzradius, den nennen wir jetzt aufpassen R2. Der liegt im abgeschlossenen Intervall von 0 bis unendlich. Und Konvergenzradius eben zur Potenzreihe Summe n gleich 0 bis unendlich, an mal z minus z0 hoch n. Die Zahl R2 ist wohl definiert. Sie kann 0 sein im Extremfall und im anderen Extremfall plus unendlich. Aber man weiß genau, dass der Nebenteil auf der entsprechenden Kreisscheibe konvergiert. Wie erschließt sich der Hauptteil? Punkt 2 auf der Seite 108. Da steht die entscheidende Beobachtung. Es werden ja nur negative Potenzen summiert. Und deshalb substituiert man, das heißt, man ersetzt 1 durch z minus z0 formal durch die Variable w. Wenn man das macht, drittletzte Zeile von Seite 108, dann ist der Hauptteil offensichtlich gleich Summe n gleich 1 bis unendlich a minus n mal w hoch n. Und das ist eine Potenzreihe in der neuen Variablen w. Und diese Potenzreihe hat wiederum einen wohl definierten Konvergenzradius Rho im Bereich 0 eingeschlossen, möglicherweise bis unendlich, wobei unendlich auch möglich ist. Ja, Seite 109, die Feststellung, die Konvergenz für Zahlen W mit Betrag W kleiner Rho ist offensichtlich nach Definition von W äquivalent zur Konvergenz des Hauptteils für Punkte z mit der Eigenschaft, dass z minus z0 Betrag größer ist als 1 durch Rho und den Kehrwert von Rho, den nennen wir R1. Dann trifft man auf Seite 109 Mitte die Vereinbarung. Man sagt, die Laurent-Reihe konvergiert für Punkte z aus der komplexen Ebene, wenn, das ist eine Definition, sowohl Hauptteil als auch Nebenteil für diese Punkte z konvergent sind. Also man möchte ausschließen, dass beispielsweise sowohl Haupt- als auch Nebenteil divergent sind, gegen meinetwegen plus unendlich, gegen minus unendlich, und dass sich eine Summe, das zu einem undefinierten Ausdruck aufschaukelt, Also Konvergenz der Laurent-Reihe, dann ist man auf der sicheren Seite, bedeutet separate Konvergenz von Haupt- und Nebenteil. Dann haben wir das Konvergenzverhalten von Potenzreihen noch in Erinnerung. Wenn man die Vereinbarung mit dem Konvergenzverhalten der Definition von R1 und R2 zusammennimmt, dann können wir einen Satz formulieren auf der Seite 110. Die einfache Feststellung, wann Konvergenz vorliegt für Laurent-Reihen und wann nicht. Satz 24, 2.1. Für eine Laurent-Reihe, Summe k gleich minus unendlich bis unendlich, ak z minus z0 hoch k, also z0 und die Folge vorgegeben, die Folge ak, tritt genau eine der drei Fälle ein. Der erste Fall, die Reihe konvergiert nirgendwo. Das heißt, es gibt kein Set in der komplexen Ebene, sodass sowohl Haupt- als auch Nebenteil konvergent sind. Und wenn Sie sich zurückerinnern, wie die Radien definiert waren, die Radien R1 und R2, dann entspricht das genau dem Fall, dass R1 größer ist als R2. Das heißt, der Hauptteil konvergiert auf einer Kreisscheibe mit Radius R1, aber der Nebenteil konvergiert außerhalb einer Kreisscheibe mit Radius R2 und R1 ist größer als R2. Die zweite Möglichkeit, die Reihe konvergiert höchstens auf einer Kreislinie um Z0 bzw. für gewisse Punkte darauf, auf dieser Kreislinie. Das bedeutet in Termen der Konvergenzradien R1 und R2, dass R1 gleich R2 ist und gleichzeitig der möglichen Konvergenz von Potenzreihen in Randpunkten. Da haben wir ja gesagt, bei Potenzreihen weiß man auf dem Rand nicht so genau, was passiert. Aber im Falle von Laurent-Reihen, Alternative 2, innerer und äußerer Radius sind gleich und möglicherweise haben die beiden Reihen Punkte auf der Kreislinie der gemeinsamen, wo Konvergenz vorliegt. Und schließlich der letzte, der gute Fall, die Laurent-Reihe konvergiert auf einem Kreisring um Z0 und das entspricht genau dem Fall R1 ist kleiner als R2. Nochmal schauen Sie auf die Definition von R1 und R2. R2 ist der Konvergenzradius des Nebenteils und R1 ist sozusagen der Radius, sodass für Punkte Z mit Abstand größer R1 zu Z0 der Hauptteil konvergent ist. Und der gute Fall ist R1 kleiner als R2, dann gibt es einen gemeinsamen Bereich, auf dem sowohl Haupt- als auch Nebenteil konvergieren. Alternative 1 ist der schlechte Fall, R1 größer als R2. Punkt 2, da kann man nicht so viel sagen, da kann es möglicherweise ein paar Punkte geben, wo Konvergenz vorliegt. Punkt 3, auf der Seite 110 unten, ist sozusagen die gute Situation. Es gibt wirklich einen Kreisring mit Radien R1 kleiner R2, sodass dort die Laurent-Reihe konvergent ist. Satz 24, 2.1 von Seite 110 ist sozusagen eine abstrakte Aussage über das Verhalten von Laurent-Reihen. Wir haben bis jetzt keine Funktion, sondern wir haben nur eine Entwicklungsmitte und wir haben eine Koeffizientenfolge. Und wir haben uns in dem Satz auf Seite 110 angeguckt, was so eine formale Reihe macht. Man muss aufpassen, dass man nicht sagt, formale Potenzreihe. Eine Laurent-Reihe hat zwar viel mit Potenzreihen zu tun, aber nur ein Anteil ist eine Potenzreihe. Der andere Anteil ist sozusagen eine Potenzreihe, wo man die Potenzen durch die entsprechenden negativen Potenzen ersetzt. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, dass wir eine Funktion, ich vermeide auch hier bewusst das Wort holomorph, weil die Funktion ist nur auf einem gewissen Bereich holomorph, dass wir eine solche Funktion mithilfe einer Laurent-Reihe beschreiben wollen. Was steht auf der Seite 111? Wir haben jetzt einen Kreisring, den Kreisring A, R1, R2 um Z0. Das heißt, der Kreisring per Definition ist offen. Der innere Radius ist R1, der kleinere, und der äußere R2. Und die Zahlen, die Radien R1 und R2 sind so gewählt, wie es in Rot in der Mitte auf Seite 111 angedeutet ist. R1 darf 0 sein, R2 darf unendlich sein, aber R1 muss kleiner als R2 sein. Und zur Erinnerung, die Menge A, R1, R2, Z0, das ist der offene Kreisring, wo also der innere und der äußere Radius nicht dazugehören. Auf einem solchen Kreisring hat man eine Funktion f, die soll auf dem Kreisring holomorph sein. Und die Frage, die sie stellt, die Namensgebung legt das ja irgendwie schon nahe, wir haben die Radien entsprechend so benannt. Die Frage in blau eingerahmt, lässt sich f in eindeutiger Weise auf dem Kreisring, wo f definiert ist, als konvergente Laurent-Reihe schreiben, also als Summe n gleich minus unendlich bis unendlich, anz minus z0 hoch n, und eindeutig bedeutet, kann man die Koeffizienten in eindeutiger Weise ermitteln. Und die Antwort mit einem Ausrufezeichen unter dem blauen Kasten notiert, die Antwort lautet ja. Auf der nächsten Seite ist ein Bild gemalt. Schauen wir uns das Bild in Ruhe an. Wir haben den Mittelpunkt Z0 in schwarz, der kleine Kreis, das ist der Kreis mit Radius R1. Außen, die äußere Kreislinie hat Radius R2. Das heißt, die beiden schwarzen Kreise beranden unseren Kreisring. Dann ist irgendwo ein Punkt Z markiert mit Rot. Und dieser Punkt Z, um den geht's. Wir wollen sozusagen f von Z darstellen. Und wie machen wir das? Jetzt kommt dieses blaue Gebilde ins Spiel. Was wir machen, wir legen sozusagen die in blau angedeutete Kurve um den Punkt Z. Und wie erzeugt man die Kurve Gamma, die in blau dick gemalt ist und mit den roten Orientierungspfeilen versehen wird? Schauen wir uns das nochmal an. Also der Punkt Z ist vorgegeben in der offenen Kreisscheibe. Und die Kurve Gamma, die besteht aus zwei geraden Stücken und aus zwei, ja, fast Kreislinien mit Radien T1, innerer Radius, und äußerem Radius T2. T1 ist kleiner als T2. Und damit alles wie im Bild gezeichnet aussieht, gilt drittletzte Zeile von Seite 112 R1, kleiner T1, kleiner T2 und T2 wiederum kleiner als R2. Der Punkt Z, der soll im Inneren von Gamma liegen und Gamma ist positiv orientiert, also so wie im Bild gezeichnet. Nochmal der Versuch einer Erklärung, wie man Gamma erzeugt. Malen Sie zunächst den Kreisring auf mit Radien T1 und T2. Die Radien sind so gewählt, Z soll in dem Kreisring drin liegen und der neue Kreisring soll in den alten reinpassen. Und dann schneidet man diesen neuen blauen Kreisring auf, längs dieser angedeuteten geraden Linie, und zieht das ein bisschen auseinander und orientiert dann diese Schnittlinien, wie oben in dem Bild angedeutet, sozusagen entgegengesetzt. Und dann läuft man auf diesen Kreislinien, wie durch die roten Pfeile markiert, über den Rand des sozusagen aufgeschnittenen Kreisrings. Ich hoffe, die Erklärung ist einigermaßen angekommen. Wenn man das so macht, auf Seite 113 steht die entscheidende Beobachtung. Was passiert mit diesem neuen Weg Gamma? Der neue Weg Gamma oder der Weg Gamma überhaupt, der jetzt konstruiert worden ist, der umschließt keine Löcher im Holomorphiebereich von f. F ist ja auf dem Kreisring, dem schwarzen, definiert. Und was man sieht, oder ja, was anschaulich plausibel ist, dass unser Weg Gamma in einem einfach zusammenhängenden Teilgebiet dieses Definitionsbereiches von f verläuft. Also Gamma umfährt nur Punkte, auf denen f holomorph ist. Außerdem, so wie die Zeichnung gemacht ist, steht auch auf der Seite 112 unten vermerkt, ist Gamma positiv orientiert und es soll nur einmal alles durchlaufen werden. Mit anderen Worten, was diese lange Rede ergibt, wir können die Formel von Cauchy benutzen für den Weg Gamma, den Punkt Z. Da steht in der Mitte von Seite 113 nochmal das Zitat, das war Bemerkung 3 im Anschluss an den Satz von Cauchy. Im Anschluss an die Formel von Cauchy, nicht der Satz von Cauchy, sorry, also Satz 23, 2.1. Und das Ergebnis ist dann die Formel f von z ist 1 durch 2 pi. Jetzt integriert man über diesen merkwürdigen blauen Weg Gamma. Wen integriert man? F von xi durch xi minus z und xi ist die Integrationsvariable. Der Weg Gamma wurde ja erzeugt, indem man diesen Kreisring mit Radien T1 und T2 sozusagen aufgeschnitten hat. Und was man jetzt wieder tut, man repariert diesen Schnitt. Das heißt, man fügt das wieder zusammen. Die Kurve Gamma wird wieder oben zusammengeschoben. Wenn man das macht, diesen Grenzübergang ausführt, dann heben sich auf den geraden Stücken die Integrationswege gerade raus. Die sind entgegengesetzt orientiert. Also man fügt Gamma wieder zusammen und das Ergebnis, in der drittletzten Zeile steht das in Anführungszeichen Grenzübergang bei Gamma. Das Ergebnis ist, man bekommt zwei Kurvenintegralen, nämlich Kurvenintegrale über Kreislinien. Einmal über die Kreislinie T2 und wenn man anguckt, die innere Kreislinie T2 im Bild auf Seite 112 ist die im mathematisch negativen Sinn orientiert und das erklärt das Minuszeichen in der letzten Zeile bei dem Integral über die innere Kreislinie mit Radius T1. Also die beiden letzten Zeilen resultieren daraus, dass man die Konstruktion von Gamma wieder rückgängig macht, also die beiden Bereiche wieder zusammenfügt, oben an der Schnittstelle, und beachtet, Integration über das gerade Schnittstück hebt sich dann in der Grenze raus, und übrig bleiben zwei Integrale über Kreislinien, und zwar die beiden, die auf Seite 113 in den beiden letzten Zeilen aufgeschrieben sind. Das erste Integral auf der Seite 114 oben kürzt man ab mit f2 von z, das zweite mit f1 von z. So, und jetzt schaut man sich die beiden Funktionen von z, man fasst das als Funktion von z auf, separat an und wiederholt Rechnungen, die man eigentlich schon früher gemacht hat, im Zusammenhang mit Potenzreihen. Gucken wir mal, was passiert. Zur Vereinfachung auf Seite 114, dritte Zeile steht, wir können ohne Einschränkung annehmen, dass Z0, die sogenannte Entwicklungsmitte, 0 ist. Nach Wahl von Z, Z war sozusagen beliebig, aber fest, gilt für Punkte aus dem Integrationsbereich Kurve mit Radius T2 für solche Punkte Xi, deren Betrag gleich T2 ist, 1 durch Xi minus Z lässt sich mit der geometrischen Reihenformel schreiben als 1 durch Xi, Summe 0 bis unendlich, Z durch Xi hoch N. Für Punkte Xi aus dem zweiten Integrationskreis, also für Punkte Xi mit Betrag T1, da machen wir das anders. Da schreiben wir den Integranten mehr oder weniger die Zahl 1 durch Xi minus Z als 1 durch 1 minus Xi durch Z minus mal minus 1 durch Z. Warum? Weil jetzt ist Xi durch Z für das betrachtete Z und für Punkte Xi mit Betrag T1. Dieser Quotient Xi minus Z ist jetzt betragsmäßig kleiner als 1. Und von daher können wir sozusagen jetzt die geometrische Reihenformel für den Kehrwert benutzen. Wenn man die beiden Rechnungen, einmal auf dem äußeren Radius T2, einmal auf dem inneren Radius, benutzt, die man dafür den Integranten vornimmt, wenn man das in die Formeln für F1 und F2 einsetzt, dann ergibt sich folgendes Ergebnis. F2, das Integral über die Kreislinie mit Radius T1, ist gleich, das Integral über die Kreislinie mit Radius T2, 1 durch 2 Pi, Summe n gleich 0 bis unendlich, f von Xi durch Xi hoch n plus 1 mal z hoch n. Das heißt, was wir hier haben, das ist eine ganz normale Potenzreihe, geht auf der Seite 115 oben weiter. Das heißt, der Anteil f2 von z ist letztendlich gleich erste Zeile von Seite 115, 1 durch 2 Pi, Summe n gleich 0 bis unendlich, z hoch n, also nur positive Potenzen von z, mal Integral über Kappa T2 um 0, 0 war unsere Entwicklungsmitte, von wem integriert wird f von Xi durch Xi hoch n plus 1 dxi. Bei F1, da setzen wir jetzt die Formel ein, die wir im zweiten Schritt uns überlegt haben, die Formel für Punkte Xi mit Betrag T1 von Seite 114. Wenn wir die Entwicklung einsetzen, entsprechend rechnen, sortieren, dann kommen wir in der vorletzten Zeile von Seite 115 an. F1 von z, dieser Anteil, ist die Summe von 1 bis unendlich über den Index m. Aber jetzt, Achtung, z hoch minus m. Da steht eine negative Potenz, beziehungsweise nur negative Potenzen von m. Multipliziert 1 durch 2 pi, integriert wird über Kappa T1 um 0, also über die innere Kreislinie. Wer wird integriert? Die Funktion f von Xi. Xi hoch minus m plus 1. Und m läuft, wie gesagt, von 1 bis unendlich. Was haben wir gezeigt? Wenn man das zusammennimmt, und ich empfehle Ihnen dringend, die Rechnungen nochmal im Detail anzuschauen, gezeigt haben wir dann, wenn man es zusammenbaut, die Zerlegung von f berücksichtigt, das ist die Formel auf Seite 116. Wir haben f von z geschrieben als Potenzreihenanteil, die zweite Zeile von Seite 116, summiert wird über n von 0 bis unendlich, z hoch n mal Koeffizienten, die in der geschweiften Klammer stehen, die haben nichts mehr mit z zu tun, das sind Zahlen, plus dritte Zeile von Seite 116, Summe von m gleich 1 bis unendlich, Koeffizienten z hoch minus m, nur negative Potenzen, mal geschweifte Klammer. Und die geschweiften Klammern sind auch wieder Zahlen, die sich in bestimmter Weise, die wir schon kennen, aus f berechnen. Was haben wir gezeigt? Schlussfolgerung. Wenn Sie sich an die Definition von einer Laurent-Reihe erinnern, die Definition 24.2.1, dann haben wir gezeigt, wir sind von dem Kreisring gestartet, dem Kreisring A, R1, R2. Dort war unsere Funktion f holomorph. Und das Ergebnis unserer Rechnung, wir können f auf diesem Kreisring als konvergente Laurent-Reihe schreiben. Und wie die Laurent-Reihe aussieht, das sind die beiden Zeilen 2 und 3 von Seite 116 oben, nämlich der Nebenteil ist die zweite Zeile, der Hauptteil steht in der dritten Zeile. Was man auch noch machen kann, Seite 116 in Rot unten aufgeschrieben, wir integrieren über diese Hilfskreislinien mit Radius T1 und T2. Hier hat man aber Spielraum. Man darf die Radien Ti durch einen beliebigen Radius Rho zwischen R1 und R2 den gegebenen Radien ersetzen. Warum das so ist, das überlegen Sie sich nochmal in Ruhe. Das hat jetzt wiederum mit Cauchys Integralsatz bzw. der Integralformel zu tun. Also um es nochmal zu betonen, Seite 116, die ersten drei Zeilen sind das Ergebnis unserer Rechnung. die zeigen, dass man eine Laurent-Entwicklung hat und dass sich die Koeffizienten so ergeben, wie es in den jeweiligen geschweiften Klammern steht. Wenn man sich aber die Formeln anschaut, die in den geschweiften Klammern aufgeführt sind, dann ist es so, man darf da auch, wie unten bemerkt, die Radien ersetzen durch irgendeinen Radius zwischen R1 und R2. Warum das so ist, das sollten Sie sich nochmal selbst überlegen. Fassen wir zusammen und formulieren unser Ergebnis als Satz auf der Seite 117, der Satz 24.2.2, überschrieben Laurent-Entwicklung. Wir starten wie in unserer Rechnung von der holomorphen Funktion f auf dem Kreisring, nochmal hingeschrieben, innerer Radius R1, äußerer Radius R2 und der Kreisring ist offen und mit der Funktion einfach vorgegeben. Dann definieren wir, wie wir es gerade gesagt haben oder gerechnet haben, für ganzzahlige k und für Radien rho zwischen R1 und R2 die Koeffizienten in der Weise, wie es die geschweiften Klammern auf Seite 116 im oberen Teil nahegelegt haben. Und die Rechnung, die wir durchgeführt haben, die zeigt Folgendes. Für Punkte Z aus dem Kreisring gilt dann die eindeutige Darstellung, weil die Rechnung führte ja gerade auf diese Formel für die Koeffizienten, die eindeutige Darstellung, in blau aufgeschrieben, letzte Zeile von Seite 117. Wir können f von z schreiben als Laurent-Reihe k gleich minus unendlich bis unendlich ak z minus z0 hoch k. Also die Laurent-Reihe, die Laurent-Entwicklung von f ist möglich, das ist die erste Erkenntnis. Die Laurent-Entwicklung ist sogar eindeutig. Ja, warum? Das ist das Ergebnis unserer Rechnung. Sie kommen einfach zwangsläufig zu der Formel, die auf Seite 116 steht, und mit dieser Formel sind die Koeffizienten eindeutig bestimmt. Also, Ergebnis unserer Rechnung. Wir können eine Funktion, die auf einem Kreisring holomorph ist, in eine eindeutige Laurent-Reihe auf diesem Kreisring entwickeln. Machen wir noch ein paar Bemerkungen zu dem Ergebnis unserer Rechnung. Wir sind ja schon flexibel gewesen, haben also bei der Berechnung der Koeffizienten ak im Satz den Radius rho zugelassen. Nochmal überlegen Sie sich, warum das richtig ist, wenn man rho zwischen R1 und R2 wählt. Die nächste Bemerkung, dass man rho, diese Kreislinie Kappa rho z0 auch wiederum ersetzen kann durch einen einfach geschlossenen, positiv orientierten Weg Gamma, der in dem Kreisring verläuft. Also das ist auch wiederum eine Folge der Bemerkungen, die man im Umfeld von Cauchys Integralsatz gemacht hat. Eine Wiedererkennung, Bemerkung 2. Da sollte klar sein, Taylor-Reihen, das sind jetzt offensichtlich die Laurent-Reihen, wo keine negativen Koeffizienten auftauchen. Das heißt, a minus k ist 0 für alle natürlichen k. Anders gesagt, wenn eine Taylor-Reihe möglich ist, dann ist der Hauptteil der Laurent-Reihe natürlich 0. Bemerkung 3 wird oft unterschlagen. Bei der ganzen Rechnung haben wir nicht nur eine Funktion vorgegeben, sondern wir haben immer gesagt, gegeben, eine Funktion und ein offener Kreisring zusammen soll gelten, f ist auf diesem Kreisring holomorph. Mit anderen Worten, wir haben zunächst mal keinen Spielraum beim Kreisring. Der Kreisring ist einfach ein vorgegebenes Datum. Wenn der Kreisring vorgegeben ist und f darauf holomorph, dann haben wir eine eindeutige Laurent-Entwicklung auf diesem Kreisring. Möglicherweise gibt es Spielraum. Das heißt, unsere Funktion ist auf ganz anderen Kreisringen holomorph, dann bedeutet das nicht zwangsläufig, dass sich automatisch dieselbe Laurent-Entwicklung ergibt. Nochmal explizit, im Allgemeinen ändert sich die Laurent-Entwicklung, wenn man den Kreisring variiert. Um es noch dreimal zu wiederholen, die Laurent-Entwicklung einer Funktion ist eigentlich keine richtige Bezeichnung. Korrekt muss man sagen, wir betrachten oder ich betrachte die Laurent-Entwicklung der Funktion f auf dem Kreisring mit diesen und jenen Radien und einer vorgegebenen Entwicklungsmitte. Dann kann man diese Laurent-Entwicklung hinschreiben und die Laurent-Entwicklung der Funktion ändert sich im Allgemeinen, wenn man den Kreisring verändert. Auf Seite 119 nochmal mit einem dicken Ausrufezeichen markiert. Es ergeben sich dann im Allgemeinen andere Koeffizienten. Gut, das schaut man sich am besten mal an Beispielen an. Wir greifen das Beispiel auf, das wir schon mal im Kontext von Taylor-Reihen diskutiert haben, im Sinne von anderer Entwicklungsmitte. Jetzt nehmen wir die Entwicklungsmitte 0. Das heißt, der Kreisring A hat Zentrum 0, der innere Radius soll 1 sein, der äußere Radius 2. Die Funktion f, die alte Funktion, singulär in 1 und in minus 2. Das heißt, die Singularitäten 1 und minus 2 liegen jetzt gerade am Rand des vorgegebenen Kreisrings. Im Innern des Kreisrings, in dem Bildchen schwarz schraffiert, ist unsere Funktion holomorph, nochmal explizit auf der Seite 119 aufgeschrieben. Wir haben alle Voraussetzungen, wir haben die Funktion, wir haben den Kreisring, auf dem gegebenen Kreisring ist unsere Funktion holomorph und wir können unsere Funktion dort in eine Laurent-Reihe entwickeln. Und die Entwicklung ist natürlich mithilfe des Satzes direkt als Zitat möglich. Da stehen ja Formeln drin. Was man machen sollte, das ist auf der Seite 120 nochmal angedeutet, nochmal explizit rechnen. Das ist viel einfacher, als wie den Satz zu zitieren. Wir können direkt die Entwicklung von unserem f auf dem Kreisring hinschreiben. Was passiert? Wir wählen also einen Punkt auf dem Kreisring, also ein z zwischen mit Betrag zwischen 1 und 2 und schreiben auf 1 durch 1 minus z, das ist der erste Anteil in der additiven Zerlegung von f. Das ist mit der algebraischen Umformung in Zeile 3 von Seite 120 minus 1 durch z mal Summe n gleich 0 bis unendlich 1 durch z hoch n. Und die Reihe, die da steht, die konvergiert, da wir annehmen, z-Betrag ist größer 1. Das ist keine Potenzreihe, die da aufgeschrieben wurde, sondern eine Potenzreihe, wenn Sie so wollen, mit negativen Exponenten. Da stehen lauter negative Potenzen von z drin. Der andere Anteil, 1 durch 2 plus z, was ist mit dem? In der Mitte von Seite 120 die entsprechende algebraische Umformung mit dem Ergebnis 1 durch 2 plus z ist gleich Faktoren halb. Reihe n gleich 0 bis unendlich und dann z halbe hoch n mal minus 1 hoch n. Und z halbe hoch n summiert, das ist konvergent, eben gerade weil wir annehmen, z-Betrag ist kleiner 2. Und damit haben wir die Laurent-Reihe direkt gewonnen. Die Laurent-Reihe, das habe ich selber falsch gesagt, die Laurent-Reihe von f auf diesem Kreisring und nur auf diesem Kreisring, auf dem wir jetzt gerechnet haben, ist gegeben, so wie es unten auf der Seite 120 steht. Der Hauptteil summiert wird von 1 bis unendlich die Potenz z hoch minus n, mit dem Minuszeichen insgesamt noch davor. Dieser Hauptteil, der konvergiert für z-Betrag größer 1, wenn man sich das separat mal anschaut. Und der Nebenteil, die Potenzreihe im üblichen Sinn, die Summe 0 bis unendlich minus 1 hoch n, dividiert durch 2 hoch n plus 1 mal Potenz z hoch n. Und dieser Nebenteil, der konvergiert genau für die z-Betrag kleiner als 2. Mit anderen Worten, der gemeinsame Konvergenzbereich, wenn man sich einfach nur mal die Laurent-Reihe anschaut, der gemeinsame Konvergenzbereich ist genau unser gegebener Kreisring, der aus allen Punkten z besteht, die zwischen 1 und 2 betragsmäßig. Aber nochmal, der Ausgangspunkt unserer Rechnung war Vorgabe einer Funktion, Vorgabe eines Kreisrings. Punkt 1, checken, ob die Funktion f auf dem Kreisring holomorph ist. Und wenn ja, das haben wir jetzt auf der Seite 120 nochmal nachgerechnet. Wenn ja, dann kann man die Laurent-Entwicklung von f auf diesem Kreisring vornehmen. Und die letzten Bemerkungen waren nur die, man geht in sozusagen letzte Formelzeile von Seite 120, hält das f von z einfach mal zu, deckt das ab und schaut sich die beiden Summen separat an, die da aufgeschrieben sind. Und die letzte Bemerkung war einfach nur nochmal zum Konvergenzbereich des Hauptteils und zum Konvergenzbereich des Nebenteils. Das ist sozusagen das Ergebnis der heutigen Vorlesung. Das Ergebnis ist, wenn man eine Funktion hat und einen Kreisring, man weiß Holomorphie der Funktion auf diesem Kreisring, dann lässt sich sozusagen das Verhalten von f beschreiben in der Weise, man kann einen guten Teil abspalten, den Nebenteil, und es bleibt ein möglicherweise schlechter Anteil übrig, das ist der Hauptteil. Im Extremfall, wenn der innere Radius 0 ist, dann hat man jetzt die Möglichkeit, sozusagen das Verhalten der Funktion, der gegebenen Funktion, in der Nähe einer, wie man sagt, isolierten Singularität zu beschreiben. Das machen wir aber dann in der nächsten Vorlesung im Detail.